Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Steueraffäre um den Präsidenten des FC Bayern München, Hoeneß, erreicht eine neue Dimension. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, ist Hoeneß im März vorläufig festgenommen worden. Gegen den 61-Jährigen habe ein Haftbefehl vorgelegen. Dieser sei gegen eine Kaution in Millionenhöhe außer Vollzug gesetzt worden. Wochen vorher, im Januar, hatte Hoeneß selbst Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.
Uli Hoeneß auf dem Weg in ein Restaurant. Er trifft den Präsident von Barca zum Lunch. Erstmals sieht man den Erfolgsmanager nach dem Bekanntwerden seiner Steueraffäre wieder in der Öffentlichkeit. Nach seiner Selbstanzeige heute ein Eingeständnis. Ich habe erkannt, dass ich einen schweren Fehler gemacht habe, den ich versuche, mit der Selbstanzeige zumindest halbwegs wieder gut zu machen. Ich will reinen Tisch machen. Das Gesetz bietet ja diese Möglichkeit. Doch die Meldungen rund um die Steuerhinterziehung überschlagen sich. Die Staatsanwaltschaft soll am 20. März einen Haftbefehl gegen Hoeneß ausgestellt und ihn gegen Zahlung von 5 Millionen Euro wieder ausgesetzt haben, meldet die Süddeutsche Zeitung und heißt es aus Justizkreisen.
Also wenn diese Information stimmen sollte, dann reden wir nicht mehr über eine wirksame Selbstanzeige, sondern dann kann man ihm nur anraten, dass er die besten Anwälte, die unsere Republik hat, engagiert, weil dann geht es um Haft.
Zunehmend auf Distanz zum Erfolgsmanager geht nun auch die CSU.
Die Steuerangelegenheit Uli Hoeneß ist ein schwerwiegender Fall. Der muss rechtsstaatlich einwandfrei bewertet, aufgearbeitet und entschieden werden. Für diese Aufarbeitung und Entscheidung sind die Justiz- und Finanzbehörden zuständig. Und da verbietet sich jede politische Einflussnahme.
Scheibchenweise werden in dieser Affäre immer mehr Details bekannt. Hoeneß ist ein Beschuldigter unter dringendem Tatverdacht. Aber besteht Fluchtgefahr?
Man sagt einfach Vorwurf schwerwiegend, also Haftbefehl. Und die Fluchtgefahr wird dann wieder beseitigt dadurch, dass der Mann in dem Fall Hoeneß einen Haufen Geld zahlt.
Uli Hoeneß hat seinen Rücktritt als Präsident des FC Bayern immer ausgeschlossen. Mit den neuen Veröffentlichungen hat der Druck auf ihn aber erheblich zugenommen.
Die Steueraffäre um Uli Hoeneß hat auch die Vorbereitung auf das Halbfinale der Champions League überschattet. Im Hinspiel empfängt Bayern München heute Abend den FC Barcelona. Zusätzlich Wirbel löste heute ein spektakuläres Transfergeschäft aus. Nationalspieler Mario Götze wechselt von Borussia Dortmund nach München.
Verbrüderung mit den Gästefans vor der Arena. Die Bayern-Anhänger sind froh, sich endlich mal wieder auf ein Fußballspiel konzentrieren zu dürfen. Das große Champions-League-Halbfinale gegen Barcelona steht unmittelbar bevor. In Dortmund freut man sich eigentlich auch auf das morgige Spiel gegen Real Madrid und Superstar Cristiano Ronaldo. Aber dann kommt die Nachricht über den überraschenden Wechsel von Mario Götze zum FC Bayern für 37 Millionen Euro. Die Verantwortlichen sind wenig begeistert. Vor allem, dass der Transfer zur neuen Saison ausgerechnet heute bekannt wird.
Der Zeitpunkt des Veröffentlichens ist, der Veröffentlichung ist nicht günstig. Ich denke, jeder kann sich vorstellen, warum das geschehen ist. Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt so, jetzt ist es raus. Und jetzt kann man auch ganz normal Fußball spielen.
Die Nachricht des teuersten Transfers innerhalb der Bundesliga als willkommenes Ablenkungsmanöver für die Öffentlichkeit? Der FC Bayern widerspricht. In seiner Stellungnahme betont der Rekordmeister: Aus Rücksicht auf das anstehende Halbfinalspiel zwischen Dortmund und Real Madrid wollte der FC Bayern München dies erst nach dieser Begegnung gegenüber dem BVB anzeigen. Borussia Dortmund muss damit leben, seinen talentiertesten Spieler an den Rivalen aus München abzugeben. Mario Götze spielt seit 12 Jahren in Dortmund, geboren ist er aber im Allgäu. Der 20-jährige Nationalspieler wechselt zu seinem Lieblingsverein aus Kindertagen. Und der will heute den ersten Schritt machen, um das große Finale in London zu erreichen.
Die französische Nationalversammlung hat das Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe und zum Adoptionsrecht beschlossen. Für den Entwurf stimmte eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten. Präsident Hollande erfüllt damit sein Wahlversprechen. Die Gegner des Vorhabens gingen auch heute wieder in Paris und anderen Städten auf die Straße. Bereits in den vergangenen Monaten hatten sich Hunderttausende an Protestaktionen beteiligt.
Das Gesetz ist angenommen, doch die Proteste gehen weiter. In diesen Minuten versammeln sich wieder Tausende in der Pariser Innenstadt. Wir geben nicht auf, wir machen weiter, bis das Gesetz zurückgenommen wird. Bis zum Schluss hatten die Abgeordneten erbittert diskutiert und gestritten, ihren Gefühlen freien Lauf gelassen. Die Opposition wollte nicht aufgeben. Feinde der Demokratie haben wir nicht zu suchen, ruft Parlamentspräsident Barthelon, bevor es zur Abstimmung kommt. Das Ergebnis war eindeutig. Die Homo-Ehe ist angenommen. Doch kein anderer Gesetzesentwurf hat Frankreich in den letzten Monaten so aufgebracht und die Diskussionen bestimmt. Hunderttausende Franzosen protestieren weiterhin für die Werte des Landes und das wurde heute nicht respektiert. All das ist ein Zeichen für die Ablehnung der Politik von François Hollande. Mit diesem Gesetz ist die Gleichheit aller erreicht, meinen dagegen die Befürworter. Das ist ein Recht, das vielen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung nicht gewährt wurde. Jetzt haben wir es. Damit ist Frankreich das 14. Land weltweit, in dem gleichgeschlechtliche Paare heiraten können.
Das Gesetz ist verabschiedet, doch die Proteste werden weitergehen. Die Homo-Ehe, das war ein zentrales Wahlversprechen von François Hollande. Mit solchem Widerstand aber haben die Sozialisten nicht gerechnet. Das Land ist tief gespalten. Das konservative, das religiöse und zum Teil rechtsextreme Frankreich hat eine neue Protestbewegung hervorgebracht. Und die richtet sich nicht nur gegen die Homo-Ehe, sondern gegen die gesamte Politik von François Hollande.
Gut eine Woche nach den Bombenanschlägen von Boston hat die kanadische Polizei möglicherweise ein Attentat verhindert. Sie hat zwei Männer festgenommen, die verdächtigt werden, einen Anschlag auf einen Personenzug geplant zu haben. Sie sollen im Großraum Toronto mehrere Zugverbindungen ausgekundschaftet haben. Die Polizei erklärte, die beiden seien vom Terrornetzwerk Al-Qaida unterstützt worden. Einen Zusammenhang mit dem Attentat von Boston gebe es nicht.
Auf so einen Zug haben die mutmaßlich Terrorverdächtigen laut kanadischer Polizei ein Attentat geplant. Es ist eine bekannte Fernzugverbindung zwischen New York und dem kanadischen Toronto mit einer spektakulären Brückenkonstruktion. Der erste Tatverdächtige namens Kiheb Ezegayer, 30 Jahre alt, wurde in Montreal festgenommen. Er soll tunesischer Staatsbürger sein, aber schon länger in Kanada gelebt und dort studiert haben. Auf einer seiner Profilseiten im Internet fand die Polizei auch ein Zeichen der Terrororganisation Al-Qaida. Der zweite Terrorverdächtige, Raed Jazer, 35 Jahre alt, wurde in Toronto festgenommen und soll palästinensischer Herkunft sein und ebenfalls schon länger in Kanada leben. Für die kanadische Polizei haben beide Verbindung zur Terrororganisation Al-Qaida. Sie haben Unterstützung von Al-Qaida-Elementen aus dem Iran bekommen, aber es gibt keine Information darüber, dass der Staat Iran die geplanten Attentate selbst unterstützt hat. Während die Verdächtigen dem Haftrichter zugeführt werden, meldeten sich Vertreter der kanadischen Muslime zu Wort. Wir weisen deutlich zurück, dass dieses oder irgendwelche anderen geplanten Attentate irgendetwas mit unserem Glauben als Muslime zu tun haben. Zu den Verdächtigen erwartet die kanadische Öffentlichkeit bald mehr und detailliertere Informationen.
Der überlebende mutmaßliche Attentäter von Boston, Djokhar Tsarnaev, hat sich zum ersten Mal zu der Tat geäußert. Er soll den Ermittlern nach Informationen des US-Senders CNN seinen Bruder als treibende Kraft hinter dem Anschlag bezeichnet haben. Sie hätten allein gehandelt, ohne Unterstützung aus dem Ausland. Tsarnaev war schwer verletzt festgenommen worden, sodass er bisher nicht verhört werden konnte. Die in der syrischen Provinz Aleppo entführten christlichen Bischöfe sind wieder frei. Das teilten Kirchenvertreter in Rom und Damaskus mit. Der syrisch-orthodoxe Erzbischof von Aleppo und sein griechisch-orthodoxer Amtsbruder waren gestern von bewaffneten Angreifern verschleppt worden. Ihr Pfarrer soll getötet worden sein. Die Christen sind in Syrien eine religiöse Minderheit.
Gregorius Johanna Ibrahim, der syrisch-orthodoxe Erzbischof der umkämpften Stadt Aleppo im Norden Syriens. Gestern Abend wurde er entführt, zusammen mit seinem griechisch-orthodoxen Amtsbruder Boutros Yazici, einem weiteren hohen christlichen Würdenträger. Die weltweite Reaktion auf die Gewalttat: Bestürzung.
Ich hoffe und bete, dass sie bald freikommen und dass die Tatsache, dass sie freikommen, vielleicht ein Zeichen ist, dass man aufeinander zugeht und miteinander spricht.
Die Hoffnungen haben sich erfüllt. Vor wenigen Stunden wurden die Bischöfe auf freien Fuß gesetzt. Bei den mutmaßlichen Kidnappern könnte es sich um radikale Muslime gehandelt haben, wird jetzt behauptet. Ein Blick auf die Religionsgemeinschaften in Syrien. Fast zwei Drittel sind sunnitische Muslime, vehemente Gegner der Regierung. Daneben gibt es, vor allem an den Landesgrenzen, eine Fülle religiöser Minderheiten, darunter die Alawiten. Aus ihrem Kreise entstammt Präsident Bashar al-Assad. Die Alawiten stehen wie ein Mann hinter dem Regime und fürchten seinen Sturz. Eine weitere Minderheit, die Christen, vor allem im Nordwesten des Landes. Das Regime hat ihnen freie Religionsausübung garantiert, dafür verlangt es unbedingte Linientreue. Das gilt für die Maroniten genauso wie für die griechisch-orthodoxen Christen an der Grenze zum Libanon. Wenn Assad fällt, so befürchten sie, könnten sie verfolgt werden, genau wie die Christen im Irak. Hier waren die beiden Bischöfe gestern Abend entführt worden, im Norden an der Grenze zur Türkei, wo die Rebellen mittlerweile herrschen. Die syrisch-orthodoxe Diözese erklärte, muslimische Dschihadisten seien verantwortlich. Sollte das zutreffen, hätte sich der Graben zwischen den verfeindeten Konfessionen weiter vertieft.
Die NATO befürchtet, dass die Führung in Syrien Giftgas gegen die Rebellen einsetzen könnte. Die Außenminister der Allianz sicherten in Brüssel der Türkei Hilfe zu, sollte das Nachbarland Syrien von Giftgasangriffen betroffen sein. US-Außenminister Kerry forderte, die NATO müsse sich auf diese Möglichkeit vorbereiten. Zugleich äußerte er sich zurückhaltend zu Berichten aus Israel über einen angeblichen Giftgaseinsatz. Es gebe dafür noch keine Bestätigung.
Bei einem Attentat vor der französischen Botschaft in Libyens Hauptstadt Tripolis sind heute zwei Wachleute verletzt worden. Sie wurden Opfer einer Autobombe. Das Motiv der Täter ist noch unklar. Libyens Außenminister Assis kündigte eine gemeinsame Kommission zur Untersuchung des Anschlags an. Im September war in Libyen ein US-Konsulat angegriffen worden.
Die Deutsche Telekom hat massiven Ärger der Internetnutzer auf sich gezogen. Grund ist die Ankündigung, bei neuen Festnetzverträgen Obergrenzen für die Datenmengen aus dem Internet einzuführen. Künftig will der Konzern die Übertragungsgeschwindigkeit drosseln, sobald eine bestimmte Datenmenge überschritten ist.
Videos gucken ohne Ladezeiten? Vorbei. Jedenfalls ab der magischen Grenze von 75 Gigabyte. Hier greift im günstigsten Tarif die Drosselung der Telekom-Flatrates. Danach muss schnelles Internet zugekauft werden oder es geht nur noch im Schneckentempo durchs Netz. Ab Mai gelten die neuen Regeln für alle Neukunden. Unvermeidbar sei das, sagt die Telekom, die Kosten. Wir wollen den Kunden auch in Zukunft das beste Netz bieten und dafür investieren wir weiterhin Milliarden. Immer höhere Bandbreiten lassen sich aber nicht mit immer niedrigeren Preisen finanzieren. Den Kunden mit sehr hohem Datenaufkommen werden wir in Zukunft mehr berechnen müssen. Mit deren Verständnis kann die Telekom offensichtlich nicht rechnen. Auf der Facebook-Seite des Konzerns ist ein Shitstorm aufgezogen. Viele fühlen sich abgezockt. 75 Gigabyte reichen zwar locker zum Surfen, aber wer regelmäßig Videos schaut oder Filme herunterlädt, kommt kaum einen Monat damit hin. Auch Experten sind alarmiert. Sie kritisieren vor allem, dass die Telekom eigene Angebote von der Drosselung ausnimmt, zum Beispiel das Internetfernsehen Entertain.
Das heißt, alle anderen Konkurrenzprodukte, wie zum Beispiel ARD.de, der Livestream auf ihrer Seite oder die Mediatheken, oder aber mein Blog und mein eigener Fernsehsender in meinem Blog, die werden diskriminiert, die werden benachteiligt und das ist ein ziemliches Wettbewerbsproblem.
Viele fürchten außerdem, dass andere Anbieter dem Beispiel der Telekom bald folgen.
Auf tagesschau.de beantworten wir Fragen zur Flatrate-Grenze der Telekom. Es geht auch um Forderungen, die sogenannte Netzneutralität gesetzlich festzuschreiben.
Mehrere hundert Abiturienten haben in Düsseldorf vor dem Schulministerium demonstriert. Seit Wochen protestieren die Schüler in Nordrhein-Westfalen über soziale Netzwerke gegen die Aufgaben der diesjährigen Mathe-Klausur. Sie fordern, die zentrale Mathe-Klausur wiederholen zu dürfen, weil die Aufgaben zu schwer und missverständlich gewesen seien. Das Ministerium lässt die Klausur überprüfen.
Im Alter von 73 Jahren ist die Sängerin und Entertainerin Vivi Bach gestern gestorben. Gemeinsam mit ihrem Mann Dietmar Schönherr moderierte die gebürtige Dänin in den 70er Jahren die legendäre Live-Show Wünsch dir was mit bis zu 30 Millionen Zuschauern. In letzter Zeit lebte das Paar zurückgezogen auf der Mittelmeerinsel Ibiza. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 24. April.
Morgen bestimmt hoher Luftdruck unser Wetter. Außerdem strömt warme Luft ein. Erst am Abend erreichen neue Wolken den äußersten Norden. In der Nacht ist es meist trocken, vor allem im Süden ist es oft klar. Die meisten Wolken halten sich über der Mitte. Am Tag ist es im Süden meist sonnig, sonst wechseln Sonne und Wolken einander ab. Gegen Abend muss dann in Schleswig-Holstein und an der Nordsee mit etwas Regen gerechnet werden. Im Süden weht der Wind meist nur schwach, sonst mitunter mäßig, an den Küsten frisch bis stark. In der Nacht 10 Grad im Rhein-Main-Gebiet und 2 Grad an den Alpen. Am Tag 12 Grad an der nordfriesischen Küste und 24 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag ist es in der Südhälfte meist sonnig. Im Norden neben Sonne auch dichte Wolken, die stellenweise Schauer bringen. Am Freitag Sonne und Wolken, im Laufe des Tages erst in der Nordwesthälfte, später auch im übrigen Land einzelne mitunter kräftige Schauer und Gewitter. Am Samstag insgesamt unbeständiges und merklich kühleres Wetter.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr, heute mit Carmen Mioska. Ihre Tagesthemen, Haftbefehl, der Fall Uli Hoeneß wird immer dramatischer und Bayern gegen Barcelona. Wir sagen Ihnen, wie das Champions League-Halbfinale ausgegangen ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.